ARD Sounds.
ARD Crime Time. Der True Crime Podcast.
Mein Name ist Anne Eichhorn. Schön, dass Sie zuhören. Bevor wir in das Gespräch starten, ein Hinweis. Wir werden heute über verschiedene Themen sprechen, die auf manche vielleicht eine negative Wirkung haben können. Es geht um Amoktaten und in Teilen auch um Suizid. Vor wenigen Wochen, am 4. Mai 2026, ist ein Mann mit einem Auto durch die Leipziger Innenstadt durch eine Shoppingmeile gerast. Zwei Menschen sind dabei getötet worden, mehrere wurden verletzt. Dutzende mussten danach psychisch betreut werden. Und der Mann, der für diese Tat mutmaßlich verantwortlich ist, reiht sich in eine traurige Liste solcher Amokfahrten ein, wie ein Blick ins Archiv zeigt.
April 2018.
In Münster ist am späten Nachmittag ein Kleintransporter in eine Menschenmenge gefahren. Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenministers Reul wurde die Attacke von einem Deutschen begangen.
Dezember 2020.
Zerstörte Auslagen vor den Geschäften, zahlreiche Rettungskräfte in der Innenstadt. Kurz vor 14 Uhr gehen bei der Polizei erste Meldungen ein, dass ein Geländewagen durch die Einkaufsstraße rast und offenbar wahllos Menschen anfährt. Der Bürgermeister von Trier ringt um Worte.
Dezember 2024.
Es sind erschütternde Bilder, die uns am Abend aus Magdeburg erreichen. Um kurz nach 19 Uhr ist ein Auto in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt gerast.
Februar 2025, München.
Stunden nach dem grausamen Vorfall wird das Tatfahrzeug sichergestellt. Am Vormittag fuhr hier ein Pkw-Fahrer von hinten in einen Demonstrationszug von Kita-Beschäftigten.
Mai 2026.
Sie versuchen, Leben zu retten. Rettungskräfte und Polizei sind seit dem Nachmittag mit einem Großaufgebot in der Leipziger Innenstadt im Einsatz. Der graue VW ist laut Augenzeugen mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Menschenmenge gefahren.
Das waren Nachrichten nur aus den vergangenen 8 Jahren, von Münster 2018 bis Leipzig vor wenigen Wochen. Und es waren auch nicht alle Fälle, die in diesen Jahren passiert sind. In den meisten Fällen wurden Menschen getötet, in allen gab es mehrere Verletzte und in allen Fällen war die Tatwaffe ein Auto. Und alle Täter waren Männer. Aber warum ist das so? Darüber wollen wir heute im ARD Crimetime Podcast sprechen, werbefrei und kostenlos in ARD Sounds zu hören. Mein heutiger Gast ist Journalist Malte Wilms. Hallo Malte.
Hallo Anne, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Malte, erzähl mal kurz, womit beschäftigst du dich denn so im Journalistenalltag?
Ja, also ich bin selbstständig, arbeite für oder fast ausschließlich für den MDR, für die Wirtschaft- und Ratgeberredaktion und arbeite da ja für Magazinsendungen im Wirtschaftsbereich, aber auch für die Crime Time zum Beispiel, für Kripo Live im MDR, das Crime-Magazin sozusagen. Das ist so das, womit ich mich im Alltag beschäftige.
Und warum jetzt ausgerechnet mit dem Thema Männer als Amoktäter? Warum hast du dich damit beschäftigt?
Na klar, Anlass war jetzt das, was wir in der jüngsten Vergangenheit hier erlebt haben. Vor allen Dingen natürlich jetzt der Anschlag in Leipzig, beziehungsweise die Amokfahrt in Leipzig, muss man spezifischer sagen. Und da habe ich mit einer Expertin, mit der ich auch schon früher Interviews geführt habe, genau zu diesem Thema ein Interview geführt, nämlich warum sind es denn eigentlich immer, ne, nicht immer, aber zu 97-98% zeigen Statistiken Männer, die solche Amokfahrten begehen und Amoktaten auch anderer Natur begehen. Und da habe ich mich mit der getroffen. Das ist die Dr. Gilda Giebel, das ist eine Kriminalpsychologin. Und mit der habe ich das analysiert. Warum machen das eigentlich immer Männer? Warum sind die so häufig verantwortlich für solche Taten? Was sind die psychologischen und kriminalpsychologischen Hintergründe?
Und daraus ist auch ein Film entstanden aus dem Interview mit Dr. Gilda Giebel. Und den haben wir natürlich auch in unseren Shownotes verlinkt. Fürs Protokoll, auch Frauen können Amoktäterinnen sein. Allerdings, du hast es schon gesagt, Malte, wesentlich seltener als Männer. Wir sprechen darüber noch genauer im Verlauf der Folge. Malte, als Journalist haben wir jetzt beide schon öfter auch mit Nachrichten wie mit denen vom 4. Mai umgehen müssen, das, also mit Amoks oder Anschlagsmeldungen. Das macht einen natürlich immer betroffen. Dieses Mal war es in der eigenen Stadt, in der wir beide auch leben. Ich weiß noch, ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen, habe Fernsehen geguckt, brisant, und da kam zum Schluss der Sendung die Meldung. Und ich habe dann direkt auf Tagesschau 24 umgeschaltet, um irgendwie mehr darüber zu erfahren. Und das ist auf jeden Fall schon beklemmend gewesen für mich. Wie war das für dich? Wie hast du den Tag erlebt?
Ja, ich kann mich noch erinnern, ich bin mit dem Fahrrad, ich glaube, von der Arbeit zurückgefahren. Das war dann so schon 17:30 Uhr, hatte davon also nicht viel mitbekommen, hat vorher gearbeitet und habe da Nachrichten auf mein Handy bekommen, weites Teilen von meiner Familie, die nicht in Leipzig lebt, sondern irgendwo anders, und habe so Nachrichten bekommen, ja, geht's dir gut und alles in Ordnung bei dir und so. Und da habe ich mich gewundert, ja, warum soll es mir nicht gut gehen? Ne? Mhm. Habe dann mal kurz die Nachrichtenlage gecheckt und dann natürlich verstanden, was die von mir wollten. Und bin dann erstmal nach Hause gefahren mit dem Fahrrad und dann natürlich klar auch erstmal geguckt, was für Informationen gibt's, ne, online vor allen Dingen. Gerade am Anfang ist ja noch viel Spekulation, man weiß noch nicht viel, man weiß nur, was passiert ist. Ja klar, aber das ist natürlich bedrückend, weil man dann überlegt, ja, wen kennt man selber in der Stadt? Meine Frau zum Beispiel arbeitet da direkt um die Ecke, die war an dem Tag, wusste ich glücklicherweise nicht auf Arbeit, aber das sind dann so Gedanken, die man sich natürlich macht erstmal. Ne?
Um jetzt alle abzuholen, lass uns nochmal zusammenfassen, was genau an diesem Montag passiert ist.
Ja, das war der Montag, ne, der 4. Mai. Nachmittag, sonniger Tag und so gegen 16.45 Uhr kommt ein grauer SUV hier Richtung Augustusplatz gefahren. Kann man sich so vorstellen, Augustusplatz, das ist übrigens genau die Stelle, an der wir jetzt auch hier gerade sitzen und das Gespräch miteinander führen. Das ist ein riesiger, bekannter Platz in Leipzig. Da ist die Oper, das Gewandhaus und von dort geht dann die Grimmaische Straße Richtung Innenstadt. Also von dort aus betritt man sozusagen die Innenstadt. Das ist eine Fußgängerzone. Da darf man mit dem Auto eigentlich gar nicht reinfahren. Ne? Morgens ist der Lieferverkehr frei, beziehungsweise nachts vor allen Dingen. Aber da darf eigentlich natürlich keiner langfahren. Und das ist eine belebte Straße. Da sind viele Cafés, da sind ganz viele Geschäfte natürlich, da ist der Zugang zur Universität Leipzig und ich habe da gestern noch gedreht, es war auch ja ein Montag und da ist auch schon vormittags richtig viel los, ne? Menschen, die da arbeiten, die natürlich auch einkaufen gehen und je später am Tag, desto voller wird's eigentlich und um 16:45 Uhr am Nachmittag ist da sozusagen richtig viel los. Ne? Da gehen hunderte bis tausende Menschen diese Straße entlang und das ist richtig voll.
Mhm. Und was passiert dann um 16.45 Uhr?
Genau, dann fährt ein Auto, ein grauer SUV, ein VW, fährt vom Augustusplatz auf diese Grimmaische Straße und laut Augenzeugenberichten war der richtig schnell unterwegs, 70 bis 80, und fährt rein in diese Grimmaische Straße. Die führt dann Richtung Marktplatz, wo dann das alte Rathaus ist in Leipzig. Und bis zur Thomaskirche kommt man dann eigentlich durch und würde auf der anderen Seite wieder die Innenstadt verlassen. Ja, und rast eben diese Grimmaische Straße entlang, kommt dann irgendwann zu stehen, weil es da Poller gibt, wo er nicht weiterkommt, prallt gegen einen dieser Poller und da endet dann seine Fahrt nach einigen hundert Metern.
Du sagst es, das ist echt eine ganz schön weite Strecke, wo eben, wie gesagt, sehr viele Menschen unterwegs sind.
Genau, also halber Kilometer fährt er ungefähr darunter und prallt natürlich auf dieser enormen Distanz mit vielen, vielen Menschen zusammen. Ne? Also ich glaube, 80 sind etwa verletzt worden, die er sozusagen mit dem Auto gerammt hat. Und zwei Personen, wird man dann später erfahren, sterben, ne? Bei dieser Amokfahrt. Ein 77 Jahre alter Mann und eine 63 Jahre alte Frau. Und insgesamt ja fast 100 Betroffene bei dieser Amokfahrt. Und wenn man sich diese Straße anguckt, dann muss man eigentlich fast sagen, das ist überraschend, dass so wenig passiert ist, weil da so viele Menschen unterwegs sind.
Du hast gerade schon beschrieben, das Auto kommt ungefähr auf Höhe Thomaskirche an einem Poller zu stehen. Was passiert dann?
Genau, dann gibt es wieder Augenzeugenberichte, die sagen, was dann passiert ist. Da haben zwei Männer versucht, den Mann so schnell wie möglich zu überwältigen. Das Auto war von innen verschlossen, aber die haben dann versucht, die Scheibe einzuschlagen. Erst der eine, dann ist ein weiterer zur Hilfe gekommen und das waren zwei Männer, einer aus Libyen und ein algerischstämmiger Taxifahrer, die das dann geschafft haben, den Fahrer zu überwältigen, noch bevor die Polizei eingetroffen ist.
Und Reporter von MDR Aktuell, die haben den Mann aus Libyen tatsächlich auch getroffen und sprechen können. Und er hat im Interview beschrieben, wie er diese Momente selbst erlebt hat.
Wäre ich ein paar Augenblicke später gekommen, hätte er vielleicht mich getroffen. Ich bin in die Straße eingebogen, habe den Aufprall gehört, mich umgedreht und die mitgerissene Frau gesehen.
Genau, und dann weiß man noch, weitere Menschen stehen dann um das Auto herum, gehen da natürlich hin. Ja, die Polizei kommt dann nach einer relativ kurzen Zeit und nimmt den Mann fest. Von dieser Festnahme gibt es auch Videos, die in den sozialen Medien kursieren. Da scheint dieser Mann mutmaßlich zu rufen. Man kann das nicht genau zuordnen, ob er das wirklich ruft, aber es scheint so zu sein, dass er zweimal so relativ laut ruft, macht, dass es aufhört. Das vernimmt man auf jeden Fall relativ deutlich, diesen Ruf. Und dann geht das schnell, innerhalb von wenigen Minuten ist er dann überwältigt und auch festgenommen.
Wir haben ja schon gehört, unmittelbar betroffen bzw. verletzt sind an diesem Tag um die 80 Menschen. Allerdings zieht so eine Tat ja weitaus größere Kreise und betrifft immer noch viel mehr Menschen, als da im Moment zugegen sind. Die Kolleginnen und Kollegen von MDR Fragt haben daher unter ihren Mitgliedern kurz darauf gefragt, also kurz nach dem Tattag, wie es ihnen geht, welche Gedanken sie zur Amokfahrt von Leipzig haben. Geantwortet haben rund 18.000 Menschen, darunter Augenzeugen wie Ferdinand, 22 Jahre. Er hat kommentiert, ihm sei das Auto entgegengekommen und er habe sich ganz schnell im alten Rathaus in Sicherheit gebracht. Und dann zeigt die Umfrage, dass die Tat natürlich auch Menschen betrifft, die gar nicht in Leipzig wohnen, aber beispielsweise familiäre Verbindungen hierher haben, wie der Kommentar von Nico aus dem Landkreis Nordhausen zeigt. Ich zitiere mal. In erster Linie waren meine Gedanken sofort bei meinem Sohn und seiner Freundin, die beide an der Uni studieren und unter Umständen hätten betroffen sein können. Im zweiten Moment wird einem bewusst, wie schnell und unvorbereitet man so zum Opfer werden kann. Fassungslosigkeit, Ohnmacht und Schock waren die ersten Gefühle. Wenn Sie interessiert, was die MDR Fragt Community im Nachgang so beschäftigt hat, dann klicken Sie gern auf den entsprechenden Link zur Auswertung in den Shownotes. Und was auch bemerkenswert war, natürlich einerseits die Männer, die den Fahrer überwältigt haben, aber auch insgesamt die Hilfsbereitschaft der Menschen in dieser Situation. Die hat der Branddirektor der Feuerwehr Leipzig, Axel Schuh, in der MDR-Sendung Fakt ist aus Dresden 2 Tage nach der Tat so beschrieben.
Also das war ein Stück weit phänomenal. Wir kamen ja quasi wenige Minuten nach Ereignis an die Einsatzstelle und es gab keinen Patienten, der unversorgt war. Also bei jedem Menschen, egal wie schwer verletzt, waren Menschen und haben den betreut. Da waren zum Teil sehr fachkundige Menschen dabei, Ärzte, die zufällig vorbeigekommen sind. Ein Medizinstudent war dabei, da war aber auch der Laienhelfer dabei, der unmittelbar geholfen hat. Also da war die Reaktion der Gesellschaft, der ja oft der Ruf vorauseilt, Gaffer-Mentalität und eine Berührungsangst auch mit Verletzten, wie soll ich helfen, das haben wir nicht erlebt. Das haben wir in Leipzig nicht erlebt. Da war jeder Patient mit mehreren Menschen gut versorgt und wir haben den dann quasi übernommen und haben den quasi vom Rettungsdienst betreuen, anversorgen und transportieren lassen.
Und wenige Stunden nach dem Vorfall am 4. Mai gibt es auch schon eine Pressekonferenz. Dort zeigt sich Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung betroffen.
Man findet gar nicht die richtigen Worte für diese fürchterliche Amokfahrt. Gedanken sind natürlich jetzt bei den Opfern, bei den Angehörigen, bei den Menschen, die auch psychisch das kaum ertragen können. Aber es ist wirklich kaum zu ertragen, eine solche Tat an einem Montagnachmittag in der Innenstadt.
Und Sachsens Innenminister Armin Schuster äußert sich so.
Ja, eine schreckliche Amokfahrt erfüllt einen mit Entsetzen und Trauer zugleich. Wir haben es mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Stand jetzt mit einem Einzeltäter zu tun. Denn es ist ein Amoktäter. Wir gehen also davon aus, dass Leipzig absolut sicher ist. Man sich auch sicher in der Fußgängerzone wieder bewegen kann. Der Täter ist 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger. Über alles Weitere werden wir nach den Ermittlungen berichten.
Das heißt, nur wenige Stunden nach der Tat wird hier von einer Amokfahrt gesprochen. Und auch der Täter ist offenbar eindeutig auszumachen. Warum das so schnell benannt wird, das haben die Kollegen von MDR Aktuell noch am selben Abend mit dem ARD-Sicherheitsexperten Holger Schmidt analysiert.
Das, was der Innenminister sagt, was die Stadtführung ausdrücken möchte, ist nach meinem Eindruck, dass es eben im Augenblick keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass es eine ideologisch, religiös, politisch motivierte Tat sein könnte, sondern eher so aussieht, als wenn die Gründe in der Person des Fahrers liegen, mit seinem Umfeld möglicherweise zu tun haben und deswegen dieser Amok-Begriff gewählt wird, also im Grunde auf etwas anspielt, an einen außer Kontrolle geratenen persönlichen Zustand, der dann zur Gewalttätigkeit umschlägt. Aber ganz sicher scheint mir das im Augenblick noch nicht zu sein.
Aber wie ist so eine Amok-Tat eigentlich definiert? Und jeder kennt ja auch den Begriff Amok, aber was bedeutet der überhaupt? Das erklärt mein Kollege Mathis Kiesig.
Das Wort Amok stammt aus dem Malaiischen und bedeutet in etwa in blinder Wut angreifen und töten. Bereits im 16. Jahrhundert haben Reisende in Malaysia diese Kampftechnik beobachtet. Mit dem Kampfschrei Amuk haben sich die Krieger auf ihre Gegner gestürzt. So beschreibt es das Lexikon der Psychologie, der Wissenschaftszeitschrift Spektrum. Eine feste Definition oder juristischen Tatbestand gibt es nicht. Die Nachrichtenagentur AFP hat es in einem Hintergrund so zusammengefasst. Typischerweise geht es um eine auf einen kurzen Zeitraum und auf einen räumlich begrenzten Bereich beschränkte Gewalttat, bei der eine zunächst nicht genau bestimmbare Zahl von Menschen angegriffen und getötet oder verletzt wird. Häufig erfolgt die Opferauswahl wahllos und häufig stecken psychologische Motivationen hinter der Tat. Insgesamt sind Amoktaten ein sehr komplexes Phänomen.
Malte, jetzt haben wir versucht, den Begriff so ein bisschen einzugrenzen. Aber nochmal die Frage, wie grenzt sich dann eine Amoktat von einem Anschlag oder von einem Terrorhintergrund ab?
Das hatte der Sicherheitsexperte eigentlich schon ganz gut beschrieben. Bei Anschlägen oder Terroranschlägen, da gibt es immer eine religiöse, politische, ideologische Motivation, die dann zur Tat führt. Also da wird angegriffen, um etwas zu erreichen. Ne? Also beispielsweise, ganz berühmtes Beispiel natürlich, der Anschlag auf die Twin Towers. Das könnte man ja auch denken, ja gut, war das jetzt vielleicht eine Amoktat? Nee, das war eine ganz klare, religiös und politisch motivierte Tat. Und bei einem Amok, da gibt es diese Ideologie dahinter nicht, sondern da geht es ganz häufig darum, dass zum Beispiel eine persönliche Ungerechtigkeit, die erlebt wird, ausgeglichen wird. Also beispielsweise bei den School-Shootings. Da möchte sich jemand an den Lehrern oder den Schülern rächen, weil er vielleicht sich unfair behandelt oder gemobbt fühlt oder was auch immer. Also da ist sozusagen das Persönliche steht im Vordergrund. Dann gibt es auch psychische Ursachen, da werden wir dann später noch drauf eingehen. Eine persönliche Krise auf jeden Fall, die dazu führt und nicht eine ja ideologisch motivierte Tat. Natürlich verschwimmt das manchmal auch. Ne? Dann gibt es manchmal auch Amok-Täter, die haben noch eine Art von Manifest hinterlegt oder so. Da fragt man sich jetzt, in welche Richtung geht das? Es gibt ja da verschiedene Motivationen, die Täter haben können auf jeden Fall.
Haben wir ja auch gerade schon in dem kurzen Erklärstück gehört. Ne? Dieses Phänomen an sich ist sehr komplex. Und wie gesagt, wir kommen noch im Detail drauf zu sprechen. Vorher wollen wir uns noch konkret damit befassen, was zum Leipziger Fall und dem mutmaßlichen Täter bekannt ist. Also schauen wir uns den Tatverdächtigen konkreter an. Er war ja kurz nach der Tat überwältigt und festgenommen worden. Was passiert dann im Anschluss mit ihm?
Also nach der Festnahme kommt er erstmal in Polizeigewahrsam. Aber es wird dann schnell bekannt, dass noch am selben Abend die Ermittler beschließen, ihn zu einem Facharzt zu bringen. Und dann wird er ins psychiatrische Krankenhaus nach Altscherwitz eingeliefert.
Und ist irgendwas dazu bekannt? Hat er sich schon mal in dieser Zeit geäußert zu seiner Tat?
Geäußert hat er sich zu der Tat bisher persönlich noch nicht. Aber es gibt natürlich Hinweise, die durch die Ermittlungsarbeit der Beamten ans Tageslicht kommen sozusagen. Zum Beispiel gibt es Berichte des MDR-Investigativteams, dass die Polizei ein Tagebuch und auch einen Abschiedsbrief gefunden hat. Aber weder von der Polizei noch von ihm persönlich noch vielleicht von seinem Anwalt gibt es dazu ein offizielles Statement. Dann geht es so weiter, dass am Dienstag, also am 5. Mai, der Ermittlungsrichter einen sogenannten Unterbringungsbefehl erlässt. Unterbringungsbefehl, das bedeutet, dass der Tatverdächtige eben in der psychiatrischen Einrichtung in dem Krankenhaus bleiben soll und nicht irgendwie in Untersuchungshaft kommt, weil der Ermittlungsrichter dafür natürlich dringende Gründe sieht, dass der Beschuldigte eine erheblich verminderte Schuldfähigkeit hat. Also das ist die Einschätzung des Richters und dementsprechend bleibt er im psychiatrischen Krankenhaus und das teilt die Staatsanwaltschaft Leipzig dann am Tag nach der Tat mit.
Geht also relativ schnell, ne? Am selben Abend irgendwie noch in das Krankenhaus gebracht und dann am nächsten Tag gleich die Entscheidung mitgeteilt. Heißt, der Tatverdächtige ist offensichtlich psychisch nicht zurechnungsfähig oder in einem Ausnahmezustand. Auf jeden Fall ist er nicht gesund.
Genau. Das können wir natürlich von außen nicht beurteilen, aber wir können natürlich, das haben wir nochmal erfragt bei der Staatsanwaltschaft, nach wie vor in dieser psychiatrischen Einrichtung ist, im Krankenhaus kann man natürlich daraus schließen, dass sein psychischer Zustand nicht gesund ist. Und im Laufe der Ermittlungen kommen auch dazu noch mehr Details ans Licht, ne? Dass es sozusagen eine psychische Erkrankung sehr wahrscheinlich ist, ne? Natürlich ist das spekulativ, wir sind ja keine Ärzte, wir haben auch keinen Einblick in die Akten, aber das ist das, was man sozusagen aus der Faktenlage schlussfolgern kann. Das ist der jetzige Stand, das könnte sich theoretisch auch ändern, ne? Dass sozusagen diese Unterbringung in ein Haftbefehl umgewandelt wird. Dazu werden dann forensische Gutachten erstellt, die darüber Aufschluss geben werden. Das ist momentan der Stand auf jeden Fall. Dann hat MDR Investigativ noch was ganz Interessantes dazu recherchiert. Die haben versucht, diese Tat zu rekonstruieren. Und auch die Zeit hat relativ zeitnah nach der Tat schon einen Artikel dazu veröffentlicht, glaube ein, zwei Tage danach.
Diesen Artikel, den du erwähnst vom MDR Investigativteam, den haben wir natürlich auch in der Folgenbeschreibung verlinkt. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz zusammenfassen, was geht denn aus diesen Recherchen hervor?
Genau, da kriegt man ein bisschen so Hintergründe mitgeteilt, vor allen Dingen auch zu dem Tatverdächtigen. Wir wissen, dass das ein 33 Jahre alter Mann ist. Name ist Jeffrey Carr. Man weiß über ihn, dass er verheiratet ist, dass er ein Kind hat, dass er in Trennung lebt. Das ist bekannt und dass es wohl Streitigkeiten ums Sorgerecht gibt. Man weiß über ihn, dass er ein ehrenamtlicher Boxtrainer ist und in diesem Umfeld auch sehr engagiert ist und dort auch von seinen Kollegen relativ positiv beschrieben wird. Man erfährt, dass es Ende 2025 wohl ein bisschen eine Veränderung seiner Persönlichkeit gibt. So beschreiben das Menschen, die mit ihm zu tun haben aus seinem Umfeld. Er habe dort angefangen, mit Gewalt zu drohen im persönlichen Umfeld und habe die aber physisch noch nicht ausgeübt, ne, sondern nur damit gedroht, dass er vielleicht sowas mal tun könnte. Im Februar 2026, das berichtet die Zeit, soll sich das Paar, also er und seine verheiratete Frau, getrennt haben. Im Frühjahr 2026, da gibt es eine Anzeige gegen Jeffrey Carr, und zwar von seiner Frau. Die zeigt ihn an wegen Bedrohung, die er gegen Familienmitglieder gerichtet haben soll. Das ist unspezifisch. Er selbst meldet sich kurz daraufhin bei der Polizei und lässt sich selber in eine psychiatrische Klinik einweisen. Oder er geht dahin und lässt sich dort aufnehmen. Was also zeigt, dass er selber diesen inneren psychischen Druck oder dieses Leid offensichtlich wahrnimmt. Ne?
Hat das auch gemerkt, ja.
Genau, dass er das selber spürt. Und interessanterweise sucht er sich eigentlich Hilfe. Das ist eigentlich total positiv, ne? Wenn Menschen das so wahrnehmen und merken, mir geht's psychisch super schlecht und selber diesen Schritt gehen. Und er bleibt auch 13 Tage lang in dieser Klinik. Was da passiert in der Klinik, wie er behandelt wird, wissen wir nicht. Gibt es natürlich eine ärztliche Schweigepflicht. Was da passiert, das wissen nur die Ärzte. Interessanterweise gibt es dazu ein Zitat von MDR Investigativ. Und zwar schreiben die, dass nach fast zwei Wochen in der Klinik, also am 29. April, Jeffrey Carr entlassen wird. Und zwar auf eigenen Wunsch. Ne? Also MDR hat da nochmal nachgefragt, wie es dazu gekommen ist. Und da schreibt das Sozialministerium, während dieser Zeit des Aufenthalts in der Klinik bestand keine Eigen- oder Fremdgefährdung.
Und das ist der Grund, warum er dann auch tatsächlich gehen darf und nicht weiter in der Klinik bleibt. Das heißt, 29. April, das ist wenige Tage vor der Tat, lässt sich irgendwie rekonstruieren, was dann bis zum 4. Mai, bis zum Tattag passiert ist?
Also man weiß, dass er direkt am Tag der Entlassung, am 29. April, bei seiner Ex-Frau auftaucht und da vor der Tür steht. Und die ruft die Polizei. Also das ist bekannt, dass er da auf jeden Fall zu seiner Ex-Frau geht. Die Polizei kommt wohl auch und er verlässt aber daraufhin relativ ruhig das Haus seiner Ex-Frau. Und auch in den Tagen danach ist es um ihn ruhig geblieben. Da hat man keine polizeilichen Aktenvermerke oder ähnliches.
Ich erinnere mich an einen sehr eindrücklichen Artikel von der Zeit. Ein Zitat, schon lange niemand mehr mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren. Und das wird Jeffrey Carr zugeordnet. Also es gibt Medienberichte, wonach er seine Tat angedroht haben könnte oder angedroht haben soll. Was genau deutet denn darauf hin?
Ja, das ist das, was du gerade schon zitiert hast. Ne? Dieser Satz, ist schon lange kein Auto mehr in eine Menschenmenge gefahren. Das hat er wohl seiner Ex-Frau geschrieben. Die Polizei betont ausdrücklich, dass ihnen dieser Umstand erst nach der Tat bekannt geworden ist. Aber das lässt uns natürlich jetzt im Nachhinein so ein bisschen in seine Gedankenwelt schauen, dass er sich offensichtlich damit beschäftigt hat. Aber klar, das werden wir später auch noch drüber reden. Die Frage ist häufig auch, wann hat wer eigentlich welche Informationen zu welchem Zeitpunkt, ne? Und wenn die Polizei das jetzt im Nachgang in ihren Recherchen von der Frau erfährt, dann kann sie da natürlich irgendwie auch gar nichts unternehmen oder so, ne? Dass man da irgendwie vielleicht schon so ein Warnzeichen sieht. Auch nicht jede Nachricht, die man so schreibt, ist sofort auch ein Zeichen dafür, dass dann irgendwas Schlimmes sofort passiert. Ne? Also das zeigt aber ein bisschen, womit hat er sich beschäftigt gedanklich schon.
Jetzt ist diese Tat als Amoktat eingeschätzt worden. Wobei, wir haben es gehört, eine juristische Definition gibt es nicht. Du hast für deinen Film mit Kriminalpsychologin Dr. Gilda Giebel konkret über diesen Fall und Amoktaten im Allgemeinen gesprochen. Bevor wir darauf jetzt kommen, erzähl doch noch kurz, was ist Dr. Giebel für eine Expertin? Was zeichnet sie aus?
Ja, also Dr. Gilda Giebel ist eine Kriminalpsychologin, die hat jahrelang in der Sicherheitsverwahrung gearbeitet, also mit Straftätern, die quasi nach der Gefängnisstrafe nicht wieder freikommen, ne? Mit den sozusagen ganz schweren Fällen. Hat darüber auch mehrere Bücher geschrieben. Eins heißt Triebhaft und das, was sie jetzt neuerdings geschrieben hat, heißt passenderweise Das Böse im Mann. Also da geht es so darum, warum Frauen sich häufig psychologisch von gefährlichen Männern angezogen fühlen. Und die ist ja Expertin einfach für diese Art von psychologischem Hintergrund von schweren Taten und war auch schon häufiger Expertin zu verschiedenen Fällen, wo sie Dinge kriminalpsychologisch für uns eingeordnet hat. Dr. Gilda Giebel hat zu dem Thema auch geforscht, zum Thema Amok, und war an der Universität da an einer Studie beteiligt mit dem Thema Target, hat sich also auch mit dem Thema in Studien schon auseinandergesetzt.
Und wie hat sie jetzt diese Tat von Jeffrey K. nach dem Stand der bisherigen Erkenntnisse, muss man ja mal dazu sagen, eingeschätzt?
Wir können ja mal gemeinsam reinhören in das Interview, das ich mit ihr geführt habe. Und da geht sie auf diesen psychischen Ausnahmezustand, in dem sich der Täter wahrscheinlich befunden hat, ein.
Da kommt es nicht so oft bei Amok-Tätern vor. Klassischer Amok sind ja eher Menschen, die sehr zurückgezogen sind, die das Ganze von langer Hand planen, die auch eine Ideologie dahinter haben. Aber bei dem Täter in Leipzig erscheint es eher so, dass er wirklich psychisch sehr instabil war und dass dann in der Situation eskaliert ist für ihn, weil er so starke Emotionen hatte, sich wahrscheinlich auch verfolgt gefühlt hat und ja einfach einen starken Leidensdruck auch hatte.
Das heißt, hier sind wir an dem Punkt, den du vorhin schon mal angerissen hattest. Amoktaten können sich auch noch mal unterscheiden. Dr. Giebel redet hier einerseits von einem persönlichen Ungerechtigkeitsempfinden, aus dem heraus so eine Tat entstehen kann, und dann andererseits von psychischen Ursachen.
Genau, also die Differenzierung ist letztendlich, wie du das schon gesagt hast, das persönliche Ungerechtigkeitsempfinden ist eben was anderes als eine akute Psychose. Das wird von Dr. Gilda Giebel auch nochmal ganz gut differenziert.
Hintergrund ist oft, dass die Person sich ungerecht behandelt fühlt und gekränkt fühlt zum Beispiel und das Ganze dann schon lange, von langer Hand plant, um sich zu rächen. Zum Beispiel bei einem Schulamoklauf, sich an die Lehrer zu rächen, weil man zum Beispiel nicht versetzt wurde. Und diese Täter haben öfters was von der Persönlichkeit eher so ein bisschen Narzisstisches. Ne? Also sie haben jetzt keine Wahnvorstellungen, hören keine Stimmen. Und sie möchten ja für eine vermeintliche Ungerechtigkeit sich in irgendeiner Form rächen. Und dabei ist auch wichtig, dass sie viel mediale Aufmerksamkeit bekommen. Sie stellen sich ja schon vor, wie die Medien darauf reagieren, wie das Umfeld darauf reagiert. So circa 80% der Amok-Täter möchten auch selbst damit aus dem Leben scheiden. Also die sagen, sie sind suizidal oft und wollen dann auch noch jemanden mitnehmen, und zwar viele mitnehmen und möglichst viele Todesopfer erzeugen.
In Vorbereitung auf die Folge habe ich mir auch die Ergebnisse oder zumindest einen Überblick von diesem Forschungsprojekt von damals von der Uni Gießen auch angeschaut, das du vorhin erwähnt hast, das Target-Projekt. Und was ich da auch so spannend fand, dass da nochmal in junge und erwachsene Täter unterschieden wird. Und demnach sind erwachsene Amok-Täter auch meistens männliche Einzelgänger. Aber die Motive von ihnen, die sollen vielfältiger sein. Also das heißt, ein Drittel der Täter hatte eine paranoide Persönlichkeitsstörung von den Fällen, die dort untersucht wurden. Ein weiteres Drittel hatte eine krankhafte Psychose. Und dann gab es noch psychopathische Persönlichkeiten. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend. Ich habe den Artikel dazu und die Untersuchungsergebnisse von der Uni Gießen auch noch mal in der Folgenbeschreibung verlinkt. Aber das heißt jetzt, kurz zusammengefasst, Amoktäter, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden, die planen ihre Tat nicht lang. Das kommt eher aus einem Affekt heraus. Und die wollen auch keine Aufmerksamkeit. Und das alles, was zum Beispiel School-Shooter in Anführungsstrichen dazu bewegt, sowas zu tun?
Ja, genau. Also in der Psychose oder psychotische Menschen, die handeln überhaupt nicht mehr rational. Ne? Also da geht es nicht in erster Linie darum, Gerechtigkeit wiederherzustellen oder so, sondern die sind ernsthaft psychisch krank. Die hören Stimmen, die ihnen befehlen, irgendwas zu tun. Für die ist die Realität eine völlig andere als die, die wir sehen in der Sekunde. Und deswegen kann man da nicht von einer geplanten Tat sprechen, sondern das passiert aus der Psychose heraus und deswegen sind die Taten häufig völlig impulsiv, chaotisch, spontan und nicht irgendwie ganz gezielt, wie du eben gesagt hast, bei einem Schoolshooter, der geht mit einem ganz klaren Plan, mit einer ganz akribischen Vorbereitung häufig da rein. Das ist bei einer Amok-Tat, wie wir sie hier in Leipzig gesehen haben, überhaupt nicht der Fall. Das ist, wie wir schon gesagt haben, spontan, impulsiv und chaotisch.
Der Täter ist in dem Moment aber nicht völlig orientierungslos. Er weiß schon noch, was er macht. Mitunter gibt es dann auch schon Gewaltfantasien im Vorfeld. Man muss auch sagen, dass nicht alle psychotischen Menschen jetzt zu einem Amokläufer werden oder zu einem Menschen, der eine Straftat begeht oder gewalttätig wird. Das ist eine Seltenheit.
Was man auf jeden Fall betonen muss, an allererster Stelle ist, Menschen, die psychisch erkrankt sind, psychotisch, die sind häufig eher ruhig, zurückgezogen, ängstlich. Das sind keine Menschen, die gewalttätig werden. Also nicht jeder, der eine Psychose hat, wird zu einem Amoktäter. Ganz im Gegenteil, das ist die absolute Ausnahme. Solche Taten passieren absolut selten. Das muss man als allererstes festhalten. Und das Zweite ist, und das unterscheidet, sag ich mal, den psychotischen Amoktäter auch von jemandem, der das aus einem Ungerechtigkeitsempfinden heraus macht, dem tut das in der Regel nach Behandlung leid. Also der ist in der Psychose und wenn die Psychose behandelt wird und der sozusagen in Anführungsstrichen wieder zu den normalen Sinn zurückkehrt, dann fühlt er sich häufig danach fürchterlich schuldig und denkt, was habe ich da nur getan? Wozu bin ich da nur getrieben worden in der Psychose? Und dem tut das fürchterlich leid. Das ist bei jemandem, der das plant als Racheakt, so eine Amoktat, das ist nicht so. Der fühlt eine Befriedigung und der möchte häufig auch mit einem Suizid aus der ganzen Geschichte ausscheiden. Das ist uns ein deutlicher Unterschied zwischen diesen beiden sozusagen Amoktaten.
Auch in Vorbereitung auf die Folge habe ich einen Artikel gefunden, den fand ich auch ganz interessant. Der ist 2020 in der Zeitschrift der Stiftung Deutsches Forum für Kriminalprävention erschienen. Die Überschrift lautete Amokfahrten in Deutschland und dem Artikel liegt eine Studie zugrunde, die das Thema nach eigenen Angaben erstmals wissenschaftlich untersucht hat und das heißt hier, das will ich hier mal kurz zusammenfassen. Also es wurden 22 Amokfahrten im Zeitraum von 2000 bis 2017 untersucht. Für 19 von diesen Taten waren Männer verantwortlich, Frauen für 3. Das Durchschnittsalter der Täter lag bei 34 Jahren und mehr als die Hälfte der Täter war vor der Tat in einer Form in psychiatrischer und oder in psychotherapeutischer Behandlung. Und bei 15 Personen lag zum Zeitpunkt der Tat eine psychiatrische Diagnose vor. Also 22 Fälle sind ja jetzt natürlich nicht wahnsinnig viele und dieser Untersuchungszeitraum ist jetzt auch schon wieder ein Stückchen her. Aber was da beschrieben wurde, das passt ja irgendwie nach allem, was wir bisher wissen, auch zu dem Leipziger Fall und auch den anderen Fällen aus der jüngeren Vergangenheit. Wenn wir mal beim Punkt bleiben, Amokfahrten und Auto als Tatwaffe, woher kommt denn eigentlich diese Entwicklung?
Also in Deutschland ist das ein gängigeres Mittel, um einen Amoklauf zu begehen. Das liegt einfach schlicht und ergreifend an der Verfügbarkeit. In den USA werden viel mehr mit Schusswaffen begangen, weil natürlich die Verfügbarkeit mit Schusswaffen viel größer ist. Das ist in Deutschland anders. In Deutschland ist die Verfügbarkeit für so ein Auto natürlich relativ hoch. Da gibt es auch noch weitere Aspekte, die da eine Rolle spielen, warum das Auto zur Tatwaffe wird.
Es ist ja auch überhaupt nicht verdächtig. Wenn man eine Langwaffe irgendwo transportiert, dann wirkt das auffällig. Ein Auto verdächtigt niemand. Und man muss nichts groß planen. Es ist einfach da, man kann maximalen Schaden anrichten. Es ist auch so ein bisschen so ein Mittel von Dominanz, das ist sehr schnell und man ist natürlich in dem Auto selbst geschützt. Man hat noch Distanz zu den Opfern. Man muss sie jetzt nicht mit einem Messer erstechen oder irgendwie mit eigenen Händen erwürgen, was ja eine größere Hemmschwelle darstellen würde. Das hat man beim Auto dann nicht so stark.
Und ganz am Anfang haben wir ja die Collage gehört aus Nachrichten aus den vergangenen Jahren, was alles Amokfahrten waren oder als solche bezeichnet werden. Man bekommt schon ein bisschen das Gefühl, das hat jetzt irgendwie zugenommen in den vergangenen Jahren. Ist das so oder ist das nur ein Gefühl?
Haben die Kollegen von MDR aktuell dazu ein ganz interessantes Interview geführt mit einem Kriminologen, der heißt Manuel Heinemann. Und der hat das bestätigt, das ist tatsächlich häufiger geworden. Ein Erklärungsansatz dafür könnte der sogenannte Copycat-Effekt sein, also das Kopieren von Tathergängen. Das gibt es häufig auch bei School-Shootings zum Beispiel, dass man da ganz klar erkennt, da gibt es einen Nachahmereffekt. Also da sind vorhergehende Täter bei denen, die das dann später beginnen, wie Helden in Einträgen oder Tagebucheinträgen oder heutzutage im Internet oder so, wird es von denen richtig sozusagen gefeiert. Und dann hat man natürlich auch heutzutage noch den zusätzlichen Effekt der unheimlichen medialen Aufmerksamkeit für diese Themen. Das wird natürlich medial rauf und runter transportiert. Und das Auto als Tatwaffe bleibt irgendwie dann auch hängen, ne, bei den Menschen, die sich damit auseinandersetzen. Und auch die Tatsache, dass man natürlich relativ gut weiß, was gibt es für Sicherheitsvorkehrungen auch in Städten und so weiter. Man kann das also irgendwie ganz gut planen, mit so einem Auto das zu machen.
Also wir haben jetzt über Forschungen und Berichte gesprochen, die besagen, dass bei Amok-Taten und Amok-Fahrten meistens Männer verantwortlich sind. Aber auch abgesehen von so krassen Taten, da zeigt ein Blick in die Kriminalstatistik, dass Männer zum größeren Teil für Straftaten einfach verantwortlich sind. Gucken wir auf die aktuelle polizeiliche Kriminalstatistik von 2025. Da wurden unter Straftaten insgesamt ein bisschen mehr als 2 Millionen Tatverdächtige gezählt und fast 3/4 davon waren Männer und ungefähr 500.000 waren Frauen. Welche Erklärungsansätze gibt es denn dafür, für diesen Unterschied?
Also es gibt da verschiedene Erklärungsansätze und ein Erklärungsansatz, das ist erstmal ein ganz in Anführungsstrichen schnöder biologischer. Auch da hat Dr. Gilda Giebel was ganz Interessantes zugesagt.
Es hat mit Testosteron zu tun. Männer haben einen höheren Testosteronspiegel, biologisch betrachtet. Und Testosteron führt dazu, dass man mehr Antrieb hat, mehr Energie, auch mehr Risikoverhalten zeigt, vielleicht auch mal impulsiver ist. Das ist bei Frauen alles weniger ausgeprägt.
Genau, jetzt denkt man so, naja gut, okay, ist das jetzt vielleicht wieder ein Klischee nur, ne? Testosteron und Männer sind irgendwie aggressiver. Aber es gibt durchaus auch Studien dazu, welche Auswirkungen sozusagen dieses Hormon Testosteron auf Menschen hat. Interessanterweise werden dazu auch jetzt die Studienlagen noch etwas größer durch Geschlechtsumwandlung oder Geschlechtsangleichung, wo Frauen sich mit dem Hormon behandeln lassen. Und da stellt man fest, dass dieses Hormon auf jeden Fall Auswirkungen hat auf Risikofreudigkeit, auch auf die Tatsache, wie man Risiko bewertet, auch auf aggressives Verhalten, sodass man in der Forschung, sag ich mal ganz vorsichtig gesagt, schon Zusammenhänge einfach sieht zwischen Testosteron, also diesem Hormon, was bei Männern natürlich völlig anderes Verhältnis vorhanden ist als bei Frauen, und Aggressivität. Interessanterweise ist es so, dass junge Männer auch viel mehr oder viel häufiger gewalttätig werden oder straffällig als ältere Männer, und auch der Hormonspiegel des Testosterons nimmt im Verlaufe des Alters bei Männern ab. Also es scheint da einen Zusammenhang zu geben, vorsichtig gesagt.
Und was spielt da noch mit rein? Also es ist ja, du sagst ja ganz vorsichtig gesagt, es gibt erste Anzeichen, könnte einen Teil dazu beitragen. Also es ist nicht der einzige.
Also eine große Rolle spielt neben der biologischen Komponente sozusagen die soziale Komponente. Wie werden Menschen erzogen? Wie werden sie sozialisiert? Und da gibt es einen großen Unterschied immer noch zwischen der Sozialisierung von Männern und Frauen, auch von Jungs und Mädchen in der Erziehung, sagt Dr. Gilda Giebel.
Frauen werden ja eher empathischer erzogen. Den sagt man auch, wenn sie zum Beispiel weinen, dass das in Ordnung ist, sie können ihre Gefühle zeigen. Während es bei Jungs und bei Männern eher so ist, dass sie ihre negativen Gefühle eher unterdrücken sollen, auch sich nicht unbedingt anderen anvertrauen sollten. Das passt nicht so dazu, in diesem klassischen Männlichkeitsideal das zu zeigen. Und es sind natürlich schwierigere Voraussetzungen. Einerseits ist das Aggressionslevel schon, sagen wir mal, per se höher. Und ja, andererseits wird man dann auch dahingehend noch gefördert, ne? Also, dass manche Männer haben dann diese Idee, ich müsste meinen Status aufrechterhalten, wenn ich zum Beispiel gekränkt werde oder wenn ich zurückgewiesen werde, ist das für die ganz stark verletzend.
Mhm. Das heißt, eine empathische Erziehung bei den Frauen steht so ein bisschen dem gegenüber der Männer oder Jungs, ich muss alles mit mir selber ausmachen und ich muss damit selber klarkommen, das kommt da eher zum Tragen. Das heißt, bei Männern oder Jungs fehlt dann auch ein Korrektiv dementsprechend, wenn es gar keinen Austausch mit anderen gibt, weil es zum einen die Fähigkeit und die Bereitschaft nicht gibt, sich auszutauschen, oder es auch einfach gesellschaftlich verpönt ist?
Ja, also letztendlich das Gefühl, ne, ist bei Männern und Frauen gleich. Also Frauen werden ja auch von ihrem Partner verlassen, ne, für vielleicht eine Jüngere, und haben ein ganz starkes Gefühl von Unglück, von Ungerechtbehandlung, von Einsamkeit vielleicht auch, von Isolation. Das ist erstmal gleich, das Gefühl. Aber dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Was habe ich für Bewältigungsstrategien? Und da ist es so, dass, zeigt die Forschung, neigen Frauen dazu, solche Dinge mit anderen zu teilen, ihre Gefühle mit Freundinnen zu besprechen, mit Familienmitgliedern zu besprechen, diese Schwäche, die sie dann fühlen, zu teilen mit anderen und darüber das zu verarbeiten. Und das liegt daran, wie man erzogen wird. Also lernt man, das so zu tun? Hat man Vorbilder, machen andere das auch so? Dann fällt dann was leichter. Bei Männern ist es häufig so, dass sie das in sich hineinfressen, dass sie das mit sich selber ausmachen, dass sie mit anderen nicht drüber reden, dass sie vielleicht ein paar Kumpels haben, aber wenn man sich dann abends mit denen trifft, dann hat man keine Lust, über die innersten Gefühle zu sprechen. Und dann zieht man sich in sich zurück. Das gilt nicht für jeden Mann und nicht für jede Frau, aber das ist sozusagen im statistischen Mittel eben viel häufiger so, dass Männer negative Dinge so verarbeiten. Und auch dazu hat Dr. Gilda Giebel noch einiges zu sagen.
Männer neigen manchmal zu Bewältigungsstrategien, die nicht so günstig sind. Ne? Dass sie zum Beispiel Alkohol konsumieren, Drogen konsumieren, das macht sie potenziell vielleicht noch mal gefährlicher, weil es enthemmt. Oder dass sie sich schon auch zurückziehen für eine Weile und darüber nachdenken, was sie eigentlich für Probleme haben, aber um ihren Selbstwert zu schützen, dann nicht sagen, das ist mein Problem, ich bin schwierig, ich muss mich mal hier ändern, sondern das vielleicht auf andere projizieren und sagen zum Beispiel, die Gesellschaft ist schuld, Frauen sind schuld. Gerade wenn sie sich dann noch in bestimmte Medien begeben, also auf Plattformen, wo andere Männer das genauso sehen und sie auch darin bestärken, dann kann es sein, dass es wie so eine Echokammer wirkt und sie sich immer stärker, sage ich mal, ideologisieren lassen in eine bestimmte Richtung oder radikalisieren, weil das ja für die viel angenehmer ist, diesen Schmerz, den sie empfinden, in Wut zu kanalisieren, als diese Gefühle für sich wieder zu ertragen. Das würde den Selbstwert einfach zu sehr mitnehmen. Also diese Tendenzen gibt's.
Also es sei nochmal betont, generell sind solche Taten natürlich selten und es sind auch keinesfalls alle Männer gefährlich. Wir versuchen hier nur, wie gesagt, zu ergründen, was möglicherweise Voraussetzungen für so ein extremes Verhalten wie eben Amoktaten sein könnten und warum sie statistisch eben häufiger von Männern ausgehen. Dazu kurz in dieser Untersuchung von der Uni Gießen, die wir vorhin schon thematisiert haben, da wurden 39 Fälle betrachtet. Für zwei davon waren Frauen verantwortlich. Ich habe jetzt auch noch mal geschaut, es gibt Medienberichte von einer Tat 2007 in Halberstadt und 2009 gab es noch einen versuchten Amoklauf einer Schülerin. Und wenn man das noch dazu zählen möchte, da gab es ja im vergangenen Jahr am Hamburger Hauptbahnhof noch eine Frau, die mehrere Menschen angegriffen hat. Also das alles zeigt, es gibt auch bei Frauen die Aggressionen, die sich aber eben sehr selten in Angriffen gegen andere äußern, auch in der Statistik.
Genau, also beinahe alle Beispiele, die du genannt hast, wo Frauen Täterin waren, haben psychische Erkrankungen immer eine große Rolle gespielt. Und trotzdem zeigen die Zahlen, Frauen sind absolut die Ausnahme. Ich habe dazu nochmal welche rausgesucht. Natürlich in den USA gibt es ganz viel Forschung dazu, weil da den meisten Amoktaten begangen werden. Mal ein 20-Jahres-Rückblick von 2000 bis 2019 vom FBI. Da haben die 345 Vorfälle untersucht. Davon waren 97,7, nämlich 332 Fälle von Männern. Im Jahr 2023 waren 48 von 49 Schützen männlich in den USA. Also das zeigt
das ziemlich deutlich, ja.
Statistisch ganz klar, Frauen sind die absolute Ausnahme. Also auch nicht so wie bei allen anderen Verbrechen, wo wir eben Zahlen hatten, die ja vielleicht so auf 75-80% hingehen. Hier ist das eine absolute Ausnahme. Ein Grund dafür könnte zum Beispiel auch sein, dass Frauen empathischer sind und auch eine höhere Hemmschwelle haben.
Also das gibt es schon auch, dass Frauen sowas machen würden. Also erstmal ist ja die Frage, zieht man sowas in Erwägung? Und dann ist es ja noch ein langer Schritt dahin, das wirklich zu tun. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, solche Ideen haben Frauen auch. Ne? Wenn sie sich wirklich in so einem Ausnahmezustand befinden, dass es ihnen wirklich schlecht geht, dass sie so Rachegefühle haben. Das kennen Frauen genauso gut wie Männer. Aber sie können dann doch schneller mal einen Schritt davon zurücktreten und sich überlegen, ja, was das für eine schlimme Idee eigentlich. Und dann eher auch sich mit anderen darüber austauschen. Also es ist nicht über diese konkrete Idee, sondern über die Verletzung, die sie von diesem schlimmen Ereignis, was ihnen widerfahren ist, also diese Trennung zum Beispiel, was sie da erlebt haben, dass sie sich da besser austauschen können und sich andere Strategien überlegen. Sie können sich ja sozusagen besser wieder selbst beruhigen.
Und wenn man das jetzt auf den Täter in Leipzig bezieht, ne, von dem wissen wir, der hat in Trennung gelebt. Mhm. Das war offensichtlich für ihn ein schwerer Einschnitt, mit dem er schwer fertig geworden ist. Auch da können Ursachen für so eine Tat liegen.
Also eine Trennung ist ja immer für Menschen schlimm. Wenn man viele Jahre oder Monate mit einem Partner zusammen war oder mit einer Partnerin, ist eine Trennung für jeden Menschen ein großer Einschlag, der sich sehr negativ auswirkt erstmal. Forschung zeigt, dass das für Frauen auch schlimm ist, aber dass sie andere Bewältigungsmechanismen haben. Die waren meistens schon auch vorher vernetzt, besser mit Freundinnen. Die haben sich nicht so auf den Partner fokussiert oder fixiert, während Männer oft manchmal nur die Partnerin haben, die alles mit einem bespricht, alles mit einem macht und vielleicht jetzt nicht so stark Freundschaften pflegen. Und das ist natürlich im Falle einer Trennung, fällt ja nicht nur die Partnerin weg, sondern die wichtigste Bezugsperson, mit der man alles geteilt hat, vielleicht auch mal über seine Gefühle sprechen konnte. Und deswegen ist das dann für Männer auch noch mal viel schlimmer, so eine Trennung, als für Frauen.
Und gibt es dann bei den Männern auch so Charaktere, die da anfälliger sein können für solche Gedanken oder für ja, solche Taten?
Männer, die eine narzisstische Persönlichkeit haben, die scheinen dafür besonders anfällig zu sein. Das hat Dr. Giebel im Folgenden dann so begründet.
Die sind dann auch schneller narzisstisch gekränkt. Das heißt, sie haben ein besonderes Anspruchsdenken. Sie denken eigentlich, sie sind was ganz Besonderes und werden dann aber von der Umwelt enttäuscht, zum Beispiel verlassen von der Frau. Und das darf dann in ihrem Weltbild nicht sein, zum Beispiel. Und wenn sie dann aber solche Ideen gar nicht jetzt zum Beispiel mit anderen teilen, also im realweltlichen Leben, sodass sie gar keinen Korrektiv mehr erfahren, sondern immer nur sich da sozusagen immer tiefer in diese Ungerechtigkeit hineindenken, sozusagen richtig fixiert sind, wie so eine Art Tunnelblick bekommen, dann ist das schwierig, wenn sie dann schon auch noch eine Waffenaffinität haben zum Beispiel, sich schon mal bewaffnen, sich schon mal ausrüsten, wenn sie sich auch denken, ich habe das Recht dazu, ich habe auch das Recht auf eine Partnerin, ich habe ein Recht darauf, dass die mir gehorcht oder mit mir zusammenbleibt, ist das auch schwer, wenn man solche extremen Überzeugungen hat.
Also wir hören auf jeden Fall, es gibt mehrere Risikofaktoren, die hier ins Spiel kommen und es gibt nicht den einen Grund oder den einen Charakterzug, an dem sich das jetzt ausmachen lässt, ob jemand ja potenziell für so eine Tat Veranlagungen hat. Vorhin, wenn wir uns kurz erinnern, hatte Dr. Giebel auch mal bestimmte Plattformen angesprochen, über die sich dann gleichgesinnte Männer austauschen und mitunter auch in ihren Ansichten bestärken können. Die gab es ja noch nicht immer. Also ich vermute mal, das hat sich dann wahrscheinlich schon noch mal verändert im Laufe der vergangenen Jahre, oder? Also dass Einzelgänger über soziale Medien dann auch eine Art Auffangbecken gefunden haben und Gleichgesinnte, mit denen sie sich austauschen können?
Genau. Also das sagt interessanterweise Gilda Giebel auch bei ihren Forschungen früher. Da haben sie ganz häufig darauf zurückgegriffen, was haben Menschen in ihr Tagebuch geschrieben. Das macht heute keiner mehr. Da guckt man, wir haben sich Menschen in Internetforen ausgetauscht oder über Telegram oder in welchen Bezügen haben sie sich da geäußert, ne? Also das, was früher so ganz allein und privat häufig war, ist es heute nicht mehr, sondern Menschen finden, egal für was inzwischen, im Internet irgendwo eine Blase, eine Bubble, wo sie sich mit Menschen oder mit anderen Menschen, die dieselben Gedanken haben, austauschen können, ne? Und das ist immer dann problematisch, weil in diesen Blasen sich die Menschen eigentlich nur noch in dem bestärken, was sie sowieso schon denken. Da gibt's überhaupt kein Korrektiv mehr. Besonders krasse Bewegung vielleicht die Incel-Bewegung, die man vielleicht kennt. Das Incel ist ein englischer Begriff. Übersetzt bedeutet das unfreiwillig zölibatär lebende Männer. Also das sind Männer, die quasi keine Frau finden, keinen Sex haben, aber irgendwie der Auffassung sind, die Gesellschaft ist daran schuld und es gäbe eigentlich ein Recht darauf. Und die treffen sich in solchen Foren und äußern da unheimlich frauenverachtende, frauenhassende Gedanken, die sozusagen kein Korrektiv erfahren, sondern in denen sie sich dann gegenseitig auch noch bestärken. Das gilt auch zum Beispiel für bestimmte Formen des Rechtsextremismus, ne? Da wird dann die Idee propagiert, die Migranten nehmen uns die Frauen weg, mal so ganz plakativ gesagt oder so, ne? Und all das findet in solchen Internetforen statt. Das denkt man sich nicht allein in seinem stillen Kämmerchen, sondern man hat hunderte, vielleicht tausende Menschen, die dasselbe denken, dasselbe schreiben. Und das bestärkt einen darin, dass die Empfindung, die man da hat, dass sie einfach richtig ist, ne? Und man sieht Bezüge zu diesen Foren, zum Beispiel bei dem Attentäter von Halle 2019, der hatte ein Manifest geschrieben, auch der norwegische Attentäter Breivik, an den sich noch viele erinnern. Und die haben dann ganz klar Bezüge zu diesen Strömungen, zu Incel-Strömungen zum Beispiel, auch zu rechtsextremen Ideologien. Manosphere ist noch so ein Begriff, den man vielleicht kennt. Also das sind Communities, da werden ganz gezielt zum Beispiel frauenfeindliche Inhalte propagiert und da geht es auch um Gewaltfantasien und diese Gewaltfantasien auszuleben.
In diesen Gruppierungen werden eigentlich individuelle Probleme zu gesellschaftlichen Problem gemacht, vermeintlich. Das sind sie ja nicht wirklich. Das kann schon im Extremfall dazu führen, dass man sich irgendwann mal rächen will. Oder gerade wenn solche Ideen dann auch in den Netzwerken nicht korrigiert werden, sondern geschürt werden.
Telegram ist so ein Kanal, wo solche Netzwerke oder wo man sich in solchen Netzwerken zusammenfinden kann, weil das auch überhaupt kein Korrektiv erfährt. Und da gibt es ein jüngstes Beispiel, das ist ein Student aus München, der ist zu 11 Jahren Haft verurteilt worden, weil er seine Partnerin betäubt und vergewaltigt hatte. Und der hatte sich in solchen Communities auf Telegram genau dazu ausgetauscht, ne? Über diese Tat ausgetauscht und dort frauenverachtende und frauenfeindliche Inhalte geteilt und gepostet.
Das hat natürlich jetzt auch hat immer was mit Macht, Dominanz, aber auch mit Sexualität zu tun. Und da gibt es ja richtige abwertende Begrifflichkeiten für Frauen, ne? Dass sie vergleichen dann mit Autos oder Zitat war da auch, wenn eine Frau betäubt ist, ist sie ein totes Schwein. Also auch wie abwertend das überhaupt ist. Und da war es sogar so, dass sie sich immer wieder übertroffen haben in ihren feindlichen Äußerungen und ihren Gewaltfantasien. Dieses Männlichkeitsbild wird ja dann fortgesetzt. Ich bin noch krasser als andere. Ich habe noch stärkere Gewaltfantasien. Ich habe noch schlimmere Sachen mit den Frauen gemacht. Das kommt zu einer richtigen Wettbewerbssituation.
Also fassen wir an der Stelle nochmal zusammen. Wir haben festgestellt, erstens, es gibt nicht so eine richtige Definition von Amok-Taten, auch nicht im juristischen Sinn. Statistisch gesehen sind Männer in der Regel für solche Taten verantwortlich. Und die Gründe hierfür, die sind ganz vielfältig. Also Untersuchungen zeigen bei jungen Männern ein Muster, also narzisstisch-paranoide Persönlichkeitsstörungen. Bei erwachsenen Amok-Tätern wurden häufig paranoide Schizophrenien, Psychosen, also so wahnhafte psychische Erkrankungen festgestellt oder paranoide Persönlichkeitsstörungen mit so narzisstischen Anteilen. Und auf die Frage, warum es eben meistens Männer sind, die solche Taten verüben, gibt es auch mehrere Ansätze. Also biologisch in den Hormonen begründet, aber auch in der Sozialisierung, in der Erziehung. Das alles hat uns Kriminalpsychologin Dr. Gilda Giebel erklärt. So, und wenn wir jetzt mal versuchen, uns dem Ganzen konstruktiv zu nähern, wie erkenne ich denn, ob jemand vielleicht ein problematisches Verhalten an den Tag legt?
Also auch dazu gibt es natürlich Forschung und auch Erkenntnisse dazu, wie man sowas erkennen kann. Meistens sind das eine ganze Reihe von Merkmalen, nicht nur eins, die sich so im Laufe der Zeit vor der Tat summieren. Und auch diese Punkte hat Dr. Gilda Giebel auseinandergenommen.
Jetzt einmal zum Beispiel Leakage. Das bedeutet, dass die Person schon so Ankündigungen macht. Also sagt, irgendwann passiert ja mal was oder der gehört auch mal erschossen, sowas zum Beispiel. Oder auch eine Person direkt bedroht wird. Das ist so ein Kriterium. Dann gibt es Fixierungswarnverhalten. Das bedeutet, dass die Person schon sehr eingeengt ist auf einen Missstand, auf eine Person, die schon beobachtet eine längere Zeit. Vielleicht auch bei häuslicher Gewalt, dass die Person vielleicht schon getrennt ist und die Ex-Partnerin weiterhin stalkt, weiterhin beobachtet und gar nicht mehr im Alltag normal gut funktionieren kann, weil sie nur noch darauf fokussiert ist. Identifikationswarnverhalten gibt es zum Beispiel auch. Das heißt, dass man andere Amok-Täter oder Menschen, die einen Terroranschlag begangen hat, als Helden sieht. Dass man sich sehr viel informiert über diese Personen und die wie vergöttert anhimmelt und sagt, so möchte ich auch sein.
Es gibt noch weitere Aspekte, die eine Rolle spielen. Zum Beispiel ganz plötzliche Veränderungen im Verhalten. Also von jemandem, der eigentlich sehr antriebslos ist, wenn er auf einmal super aktiv wird. Oder wenn jemand, der normalerweise ruhig ist und ausgeglichen, auf einmal aggressiv wird. Also wenn sich Menschen ganz plötzlich, ganz stark charakterlich verändern. Natürlich muss man auch immer den Kontext beachten, ne? Auch das ist so, nicht jeder, der sich da krass verändert, wird auf einmal zu einem Amok-Täter. Das ist natürlich völlig klar. Aber das ist ein Merkmal, von dem man vielleicht auf psychische Probleme schließen kann und auf das man vielleicht achten kann.
Das heißt, das sind alles so Punkte, die können einen Hinweis darauf geben, an denen kann man sich so ein bisschen orientieren und die sensibilisieren einfach schon mal, so ein Verhalten zu beobachten. Und also nach allem, was wir jetzt so gehört haben, schiebt sich so Puzzleteil für Puzzleteil aneinander und man denkt mit Blick auf den mutmaßlichen Täter von Leipzig, man, das war ja ein klarer Fall. Das hätte man doch jetzt verhindern können. Das passt ja alles eins zu eins da drauf. Das ist ja immer diese quälende und aber auch ja natürlich sehr wichtige Frage. Gab es einen Fehler im System Und was kann man lernen, damit das nicht wieder passiert?
Also vielleicht ist die ganz ernüchternde Erkenntnis, dass man Amoktaten vermutlich nie verhindern kann. Man kann nicht konkret in den Kopf eines Menschen hereinblicken. Man weiß nicht zu 100%, was in jemandem vorgeht, auch wenn man das Verhalten analysiert oder so. Man kann das nie zu 100% wissen und vorhersagen. Das wird nie möglich sein. Man kann auch nicht die ganze Stadt mit Pollern absichern, sodass niemand mehr irgendwo mit dem Auto jemals in eine Menschenmenge reinfahren kann. Man kann sich das nur hier in Leipzig angucken, ne? Stellen wir vor, wir würden die ganze Stadt abriegeln. Ja, aber auf dem Ring, der um Leipzig rumfährt, da gibt's Haltestellen, da stehen manchmal Hunderte von Menschen. Mhm. Da kann ein Auto auch reinfahren, ne? Also wir müssen quasi in einer freiheitsliebenden Gesellschaft damit leben, dass solche schlimmen Dinge passieren. Wir können nicht für 100%ige Sicherheit sorgen. Und wir können auch nicht sozusagen prophezeien, wann solche Taten passieren werden. Manchmal denkt man so im Nachhinein, ja, das ist ja jetzt völlig klar, ne? Gab so viele Anzeichen, auch bei dem Täter in Leipzig, ne? Da hat er noch diese Nachricht geschrieben und dann weiß man, er ist aggressiv geworden, er hat sich selbst noch eingewiesen. Aber es gibt sogar dafür einen Begriff, den man gebraucht, dass man eben, obwohl diese Dinge im Nachhinein alle sichtbar sind, man daraus trotzdem häufig nicht ableiten kann, was passieren wird. Das hat auch Dr. Giebel im Interview ganz gut erklärt.
Auf einmal werden die ganzen Informationen zusammengezogen aus unterschiedlichen Quellen und man hatte die vorher gar nicht so verdichtet. Ne? Das ist erst dann nach dem Delikt oftmals der Fall. Da spielt dann auch der Rückschaufehler eine Rolle. Das ist ein Fehler, der oft passiert, wenn was Schlimmes passiert, dass man dann sagt, man hätte es ja eigentlich verhindern können. Das ist aber nicht unbedingt der Fall, weil es gar nicht so leicht ist zu erkennen. Das heißt, man braucht eigentlich was, dass man Informationen verdichtet irgendwie, dass sich die Polizei zum Beispiel austauscht, mal an so einen runden Tisch kommt, wo alle Beteiligten dabei sind, dass das relativ niederschwellig und schnell stattfinden kann. Ja, dass die, weil dann ist die Sachlage ja, die Informationslage nochmal eine ganz andere.
Und wir haben ja auch schon drüber gesprochen, die Behörden in Leipzig waren ja schon involviert und informiert. Die waren da schon im Austausch und wie du auch gesagt hast, der Tatverdächtige hat sich ja schon selbst in Behandlung begeben. Dann natürlich die Frage, hätte er vielleicht nicht entlassen werden dürfen?
Genau, das ist die Frage, die man sich natürlich irgendwie stellt. Aber de facto muss man sagen, wir wissen überhaupt nicht, was ist in dem Krankenhaus passiert. Wir können ganz klar festhalten, jemand, der sich auch selbst einliefert, auch andere dürfen nicht gegen ihren freien Willen festgehalten werden. Ne? Das wäre auch ganz schlimm. Stell dir mal vor, du bist in der psychischen Krise, suchst dir Behandlung und dann wird dir in der Sekunde dein freier Wille abgesprochen und du hängst für immer in der Schleife der Psychiatrie drin oder so. Ne? Gegen den freien Willen festhalten geht nicht nur in extremen Fällen, und zwar, wenn derjenige eine Gefahr für sich selbst oder für andere darstellt. Ne? Und wir wissen nicht, ist er vielleicht in den 13 Tagen medikamentös gut behandelt worden und hat dann sich deutlich verbessert, wird entlassen und hört zum Beispiel auf, die Medikamente zu nehmen. Gut, 5-6 Tage später würde man vielleicht denken, hat das noch nicht so eine Auswirkung. Aber das wäre mal nur so ein Beispiel davon, dass auch sozusagen nur, weil jemand psychiatrisch behandelt wird und wenn er dann entlassen wird, dass man dann den Ärzten nicht einen Vorwurf machen kann, naja, warum habt ihr den denn freigelassen? Weil man ja auch nicht weiß, wie sich derjenige danach weiter verhalten wird. Ne? Fakt ist, juristisch gilt, er hat einen freien Willen und er darf sich selbst entlassen, wenn keine Fremd- oder Eigengefährdung stattfindet. Offensichtlich wurde die nicht gesehen, sonst hätte man ihn da aus dem Krankenhaus nicht entlassen. Ne?
Und was der Fall ja auf jeden Fall zeigt, ist, wie wichtig offensichtlich der Zugang zu Therapieeinrichtungen und zu Behandlungsmöglichkeiten ist und dass der am besten möglichst niedrigschwellig zu gestalten ist, damit es eben nicht dazu kommt, dass man erst im allerletzten Moment die Notbremse zieht und sowas in Anspruch nehmen muss, offensichtlich.
Zu dieser Inanspruchnahme von Hilfen gab es von der Ex-Frau Kritik an den Behörden. Da hat sie geäußert, es habe die Anzeigen gegeben, natürlich Gespräche mit den Behörden, auch wiederholte Versuche, von ihr Hilfe zu bekommen, um eine Eskalation zu verhindern. Aber sie hatte das Gefühl, sie wäre in der Zeit eigentlich weitestgehend alleingelassen worden. Und sie sah auch kritisch, dass Informationen diesen behördlichen Vorgängen nach außen gedrungen sind. Das Innenministerium bewertet das Ganze so, die sagt, die Polizei ist nach der ersten Kontaktaufnahme angemessen vorgegangen, hat sozusagen das getan, was geboten gewesen wäre in der Situation. Und das Angebot, sich da auseinanderzusetzen und weiter mit der Frau in Kontakt zu bleiben, das würde auch bis heute bestehen, sodass sie sich immer an die Polizei wenden könnte. Ne? Es ist halt schwer einzuschätzen letztendlich, wer hat da wann, wie, wo, was gewusst und hätte vielleicht das ahnen müssen. Dr. Gilda Giebel sagt ganz klar, Rückschaufehler sollte man vermeiden. Ne? Also dass man denkt, man hätte aus all den Informationen von vornherein irgendetwas ablesen können. Im Nachhinein wissen wir alle, dass das dazu geführt hat, ne? Ob es vorher klar war. Sehr schwierig einzuschätzen. Generell ist natürlich wichtig, man braucht Therapieplätze für psychisch Erkrankte. Man braucht das Angebot. Und ganz wichtig auch, am Ende ist auch jeder Einzelne aufgefordert, im persönlichen Umfeld aufmerksam zu sein.
Darauf achten, ob jemand sich stark zurückzieht, ob derjenige seltsame Äußerungen tätigt, zum Beispiel so etwas sagt wie, es gab ja schon lange keinen Anschlag mehr mit dem Auto. Und dann auch mal nachhaken und fragen, was meinst du denn da eigentlich damit? Und dann das vielleicht irgendwann, wenn das schon eine Schwelle überschritten hat, auch melden. Aber auf jeden Fall der Person auch sofort zurückmelden, das geht so nicht, was sagst du da? Also dass man dem auch die Person auch begrenzt und auch so ein bisschen im Auge behält. In den USA gibt es das vom FBI, die haben natürlich ein ganz großes Problem mit Schusswaffen und deswegen auch viel mehr Amokläufe. Da gibt es dieses Konzept See Something, Say Something. Also wirklich, wenn einem was auffällt, soll man das berichten. Und das schon frühzeitig, bevor jemand irgendwie gewalttätig wird.
Jetzt ist das Melden bei Behörden immer gleich so ein großer Schritt, wo es vielleicht auch verständlich ist, dass es da gewisse Hemmungen gibt, sich da gleich zu melden. Was ich in der Vorbereitung auch entdeckt habe von diesem Forschungsprojekt der Uni Gießen, worüber wir hier schon gesprochen haben, wo Dr. Giebel ja auch beteiligt war, da gibt es ein telefonisches Beratungsangebot, das heißt konkret Beratungsnetzwerk Amokprävention. Und dahin können sich dann auch Ratsuchende wenden, wenn sie vielleicht Bedenken haben, von einer Person könnte ein gewisses Risiko für eine Amoktat ausgehen. Also wenn so Verhaltensveränderungen beobachtet werden, wie wir sie hier erwähnt haben. In der Folgenbeschreibung gibt es auch den Link zu diesem Präventionsnetzwerk.
Ja, Prävention ist natürlich ein wichtiges Stichwort. Man stellt schon fest auch, dass sich in der Gesellschaft bestimmte Tendenzen verbessern, ne? Also, dass Jungs nicht über Gefühle reden sollen oder so, ne? Das ist eigentlich eine Sache, die sich aufbricht zum Glück, ne? Und dass man natürlich Kindern auch hilft, Kompetenzen zu haben, mit eigenen Gefühlen umzugehen, Konflikte zu bewältigen und so weiter. Ne? Das ist was glaube ich, die Gesellschaft erkennt und woran auch gearbeitet wird. Ne? Wichtig ist, auch gerade in der Schule, das ist vielleicht eine Sache, die in vielen Bereichen zu kurz kommt, dass es eine Kompetenz gibt, was die Nutzung von sozialen Medien angeht. Ne? Dass man junge Menschen, Kinder nicht damit alleine lässt, weder Eltern noch Schulen, dass die verstehen, was ist eigentlich ein Algorithmus, was ist eigentlich eine Blase, wie wird mein Denken eigentlich beeinflusst, wenn ich mich in bestimmten Bereichen immer nur mit einer Sache beschäftige, wenn ich mich immer nur einseitig informiere, wie füttert mich das Internet mit Gedanken, die dann immer wieder dasselbe mir sagen und wie komme ich eigentlich aus so einer Blase raus. So ein Medienkompetenztraining, das wäre unheimlich wichtig, das gibt es auch schon an manchen Schulen, aber das ist auch total wichtig, dass Eltern sowas beherrschen und dass man sich mit sowas auseinandersetzt. Das müsste eigentlich ein Pflichtschulfach sein heutzutage, denn das wird in Zukunft wahrscheinlich noch eine größere Rolle spielen, ne?
Dass man Kindern schon sagt, was da alles passieren kann. Also sowohl, damit sie nicht zum Opfer, aber auch nicht zum Täter werden. Auch was sie für Informationen von sich preisgeben oder was solche sozialen Netzwerke auch bewirken, wie die einen befeuern können. Man kann nicht erst intervenieren, wenn schon derjenige gewalttätig ist oder gewalttätige Äußerungen tätigt, sondern man muss schon früher ansetzen, wenn die Person sich sehr zurückzieht, wenn sie auffällig im Verhalten wird. Wichtig ist, dass man sich dann nicht abwendet. Man neigt ja manchmal dazu, gerade wenn ich jetzt so an Schulkontext denke, dass da jemand in der Klasse ist, der ist aber irgendwie komisch, der ist schweigsam, dass dann gerade im Jugendalter auch andere Kinder, Jugendliche da noch mit dem Finger drauf zeigen und sagen, oh nee, mit dem will ich auch nichts zu tun haben und der ist doch eh komisch. Wenn es denen schon so schlecht geht, ist das für den ja noch mal schmerzhafter, so ausgegrenzt zu werden oder so abwertend behandelt zu werden. Das ist ja für niemanden schön, aber für so einen Menschen, der eh schon, sagen wir mal, Schwierigkeiten hat, ist es noch viel, viel schlimmer. Und dass man da eher ein Auge drauf hat, also gar nicht nur Institutionen, natürlich müssen da auch Lehrer hinschauen, Psychologen und so weiter, aber auch die Mitschüler, also sollten irgendwie einen respektvollen, aufmerksamen Umgang haben mit solchen Menschen und das nicht noch stärker irgendwie befeuern, sondern respektvoll umgehen mit Betroffenen.
Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank, Malte, dass du deine Erkenntnisse mit uns geteilt hast, die du auch im Gespräch mit Kriminalpsychologin Dr. Gilda Giebel gewonnen hast. Der Film, der daraus entstanden ist, der ist auf YouTube zu finden und der Link dorthin natürlich in unseren Shownotes. Und auf dem YouTube-Channel ARD Crime Time sind noch weitere Videos mit ihr, aber auch mit anderen Expertinnen und Experten zu finden. Klicken Sie sich gerne mal durch. Dankeschön, Malte.
Vielen Dank.
Und wo wir gerade bei Empfehlungen sind, habe ich noch einen Podcast-Tipp für Sie, ebenfalls True Crime. Es geht nämlich um den größten Steuerskandal der deutschen Geschichte. Schätzungsweise 10 Milliarden Euro Steuergeld wurden mit Cum-Ex allein in Deutschland aus der Staatskasse gestohlen. Statt in Kitas, Nahverkehr oder Straßen ist das Geld in die Taschen von Millionären und Milliardären geflossen. Im Podcast Inside Cum-Ex – Jagd auf die Steuermafia rollt WDR-Investigativjournalist Massimo Bognani diesen Fall neu auf. Er recherchiert seit Jahren zu Cum-Ex. Für den Podcast ist er den Schlüsselpersonen so nahe gekommen wie nie zuvor und geht den zentralen Fragen nach: Wo ist das Geld? Ist der Milliardenraub gestoppt? Und welche Rolle spielt der Staat? Inside Cum-Ex, der Podcast über Macht, Milliarden und einen der größten Finanzskandale Europas, jetzt in ARD Sounds anhören und überall, wo es Podcasts gibt. Ich danke an der Stelle noch Mathis Kiesig für die Redaktion und Ingo Naumann für die Produktion. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen zu unserer heutigen Folge, Kritik oder Lob zu unserem Podcast insgesamt haben, dann schreiben Sie uns gern an crimetime@mdr.de. Ich bin Anne Eichhorn und danke Ihnen fürs Zuhören.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk. ARD Sounds.